Danke für euren Beitrag, für den Lobpreis. Das ermutigt mich immer sehr, wenn wir als Gemeinde singen, gemeinsam singen, Gott loben. Gemeinsam, die wir in einem Kampf stehen, als Genossen in diesem Kampf sozusagen. Ich will euch heute in einen Actionfilm mitnehmen. Eure Vorstellungskraft ist gefragt. Unser Film von heute heißt Heroes of Fahoga. Die Helden der Falkenhofgasse. Und in dem Film geht es darum, dass es eine Gruppe von Helden gibt, die auf einer Rettungsmission sind. Und wie es in jedem guten Actionfilm ist, es gibt einen Bösewicht. Es gibt einen Gegner. Der ist mächtig, übermächtig. Er hat viele Helfer, er ist bestens bewaffnet und hat eine gute Strategie. Und der Film geht so dahin, er tröpfelt so dahin und nach einer mehr oder weniger unterhaltsamen Handlung kommt es dann irgendwann in Richtung dieses großen Kampfes, der sich zum Schluss in solchen Filmen immer abspielt. Und die Helden unseres Films stellen sich die Frage, wie können wir diesen übermächtigen Gegner besiegen? Sie fühlen sich schwach, sie merken, sie sind in der Unterzahl, sie sind nicht gut ausgerüstet. Doch dann kommt der Einsatzleiter und der sagt, macht euch keine Sorgen. Und er hat wen mit, den Waffenmeister, wie wir ihn kennen von den James Bond Filmen, den Q, in unserem Fall heißt er P. Und das ist dann der Moment in diesen Filmen, wo dann die Tür aufgeht zu diesem Waffenarsenal, zu diesem Raum und die Helden kommen hinein und die Augen beginnen zu leuchten. Sie sehen die tollen Waffen, die tollen Ausrüstungsgegenstände, die Gadgets, die noch niemand gesehen hat, die super funktionieren werden. Und sie beginnen, das alles anzulegen. Sie beginnen, die schutzsichere Weste überzustreifen, die Kampfstiefel anzuziehen, den Munitionsgürtel umzuschnallen. Es werden dann immer, aus welchem Grund auch immer, die Patronen in die Magazine geladen. Das Gewehr wird geladen, durchrepetiert, umgehängt. Das, der Helm aufgesetzt mit dem Nachtsichtgerät. Das Nachtsichtgerät ist da jetzt irgendwo noch versteckt, aber das kommt noch. Und dann kommen sie, sind sie gerüstet und gehen in Richtung des Schauplatzes, wo dann dieser Kampf ausgetragen wird. Und es kommt zu einem Gefecht. Dort und da wird geschossen, wird gekämpft, gerungen. Und dann merken sie, sie haben diesen Kampf gewonnen. Und sie gehen dorthin, und das ist so ein bisschen ein Häuserkampf, wo, hinein in diesen Raum, wo sie den Bösen erwarten, beziehungsweise wo er sich zum Schluss aufgehalten hat. Aber der Bösewicht ist nicht da. Und was man nur sieht, ist ein faustgroßes Loch in der Wand, wo er durch das offensichtlich entschwunden ist, auf mysteriöse Weise. Und der Film endet mit dem Abspann, Fortsetzung folgt. Was können wir von unseren Helden des Actionfilms lernen? Wir wissen, oder Sie wissen, dass es einen Feind gibt. Sie wissen, dass es einen Kampf gibt, beziehungsweise einen Kampf geben muss, dass ein Kampf notwendig ist, um den Feind zu besiegen. Sie bereiten sich gewissenhaft vor, sie legen Schutzausrüstung an und sie werden gewinnen. Das wissen unsere Darsteller noch nicht, aber der Regisseur weiß es. Wir in unserer Predigtserie kommen jetzt schon langsam zum Schluss des Epheserbriefes. Wir kommen zum letzten großen Höhepunkt. Die meisten von euch werden es schon erahnen, es geht heute um die Waffenrüstung Gottes. Und wir werden uns jetzt drei Predigten Zeit nehmen für diese Waffenrüstung. Heute ein bisschen einen Überblick geben und Wilfried und Hans werden dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Schauen wir uns den heutigen Text an. Er steht in Epheser, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält, denn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen. Seid ihr gerüstet? Denn wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Bittet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Soweit der Text. Erinnern wir uns, was wir von unseren Helden aus dem Film gelernt haben. Und schauen wir, inwieweit das mit dem Text zu tun hat. Denn Paulus richtet uns aus, das, was er von Gott gehört hat. In dieser Stelle, und wir sehen, es gibt einen Feind. Es gibt einen Kampf. Es gibt eine Waffenrüstung. Und das lesen wir nicht in dieser Stelle, aber in den Stellen davor und im Kontext der ganzen Schrift. Der Krieg ist schon gewonnen. Wenn wir kurz zurückschauen auf das, was Paulus bisher gesagt hat. Paulus hat den Ephesern und hoffentlich auch uns in dem Brief dargelegt, wer wir in und durch Christus sind, unsere Identität als Kinder Gottes klar gemacht. Er hat uns erklärt, inwieweit diese Identität Auswirkungen auf unser Leben haben soll. Und in den Kapiteln 4 bis 6 beschreibt er, was die Einheit der Gemeinde bedeutet, warum das so wichtig ist. Er schreibt, dass wir Gaben haben, dass wir zum Licht gehören und was das bedeutet. Und wie wir uns in unserer Ehe, in der Familie und unserem Arbeitsplatz verhalten sollen. Und als Paulus das schreibt, ist ihm völlig klar und völlig bewusst, dass es da jemanden gibt, der was dagegen hat. Der was dagegen hat, dass wir das glauben, dass wir so leben, dass wir Licht sind in dieser Welt, dass wir als Gemeinde in Einheit zusammenstehen. Und daher kommt am Ende dieses Briefes zu einem ganz wichtigen Hinweis, zu einer ganz wichtigen Aufforderung, zu einer ganz wichtigen Ermutigung. Aber kommen wir zuerst einmal zu dem, uns anzuschauen, wer denn unser Gegner ist. Und wir lesen es in Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen ein Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und in Vers 11 schreibt er schon von den heimtückischen Angriffen des Teufels. Paulus lässt keinen Zweifel aufkommen, wer unser Gegner ist. Der Teufel und seine Mächte. Der Teufel ist real. Es gibt ihn und seine Mächte sind auch real. Auch wenn wir sie nicht sehen können. In der himmlischen Welt, die Geister. Wir hören es, wir lesen es hier. Und im Umgang mit dem Teufel gibt's so zwei extreme Umgangsformen, könnte man sagen. Oder zwei weit verbreitete Reaktionen. Das eine ist, dass man meint, es gibt ihn gar nicht. Das ist, was insbesondere natürlich bei Leuten ist, die nicht, auch nicht an Gott glauben, die glauben natürlich auch nicht an den Teufel, aber das schlägt sogar in die christliche Welt hinein, dass man dort den Teufel irgendwie reduziert auf eine Macht, auf das Böse in uns. Ja, wir Menschen sind das eigentlich Böse. Ich war mal bei einem Clubbing vor vielen Jahren. Das ist so eine Tanzveranstaltung. Und da gibt es so einen beständigen Beat, Musik, die dahin geht, meistens ohne Gesang. Aber zwischendrin wird ab und zu mal so ein bisschen was eingespielt, manchmal auch was Gesprochenes. Und in dem Fall war es dann so, ein Satz ist immer wieder gekommen und irgendwann hört man dann auch einmal hin, was sagt denn der? Und dann bin ich auf einmal hellhörig geworden, sagt der: "The greatest trick the devil ever pulled was to convince the world that he doesn't exist." Der größte Trick, den der Teufel jemals aus der Tasche gezogen hat, war, die Welt davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Und wenn ich gar nicht glaube, dass es einen Gegner gibt, glaube ich nicht, dass es einen Kampf gibt und ich glaube nicht, dass mir was passieren kann, weil es gibt ja keinen Gegner. Es gibt niemanden, der mir Böses tun will. Und es war irgendwie eine skurrile Situation, weil du stehst da und schaust und es interessiert keinen, aber das ist tot ernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das andere Extrem ist, es gibt die Menschen, die sich sehr oder zu viel mit dem Teufel beschäftigen. Die Menschen, die sehr viel Zeit investieren und aufwenden, sich den Teufel vorzustellen, wie könnte er denn sein, wie könnte er denn aussehen, wie könnten seine Geister aussehen, wer ist denn wohl der Antichrist? Und das übt eine totale Faszination aus und man schaut dann eigentlich nur mehr auf den Teufel und verliert Gott aus den Augen. Und das ist ein bisschen so wie Kinder, die Radfahren lernen und fahren dahin und auf der Straße liegt ein Stein. Und sie sehen diesen Stein und Angst kommt. Oder Faszination, aber eher Angst. So, sie fokussieren diesen Stein in ihrer Angst und was passiert? Sie lenken Kerzen gerade drauf zu. Sie fahren über den Stein und stolpern und fallen hin. Beide Extreme sind fatal. Uns muss bewusst sein, der Teufel ist real. Jesus spricht mit dem Teufel, als er in der Wüste von ihm versucht wird. Er spricht über den Teufel und wir lesen an ganz vielen anderen Stellen in der Schrift, dass es ihn gibt. Das ist, und er ist eine Person, er ist keine Macht. Er hat Macht, aber er ist einfach böse. Und der Bösewicht unseres Actionfilms ist also der Teufel und seine Helfer, seine Dämonen. Aber es ist, wie es in einem guten Actionfilm so auch gehört, ist der Teufel nicht das feuerspeiende Ungeheuer, sodass man gleich weiß, wer denn das ist, und dass man, sondern das ist viel subtiler. Das ist oft einmal ganz ein netter in einem Film. Und wie er redet, ist angenehm und tut irgendwie gut. So vordergründig, es wird das Ego ein bisschen gestreichelt. Und der Teufel ist so, er kommt in jeder erdenklichen Form, aber er kommt selten, dass er uns als dieses Ungeheuer, als das wir ihn so vielleicht vor Augen hätten. Und deshalb lesen wir in unserer Stelle in Vers 18, wir sollen wachsam sein. Denn ein Fehler, der uns auch immer wieder passiert oder leicht passieren kann, ist, dass wir ihn unterschätzen. Und mir geht es immer wieder so, in dem Kampf stehe ich immer wieder in einer Woche oder in ein, zwei Wochen vor einer Predigt. Da passieren immer Dinge, die sonst nicht passieren. Und mittlerweile bin ich schon darauf vorbereitet oder bin schon mir bewusst, dass da was kommen wird. Und so war es beim von der letzten Predigt dann auch. Montag war klar, okay, ich habe eine Kehlkopfentzündung. Stimme war fast weg. Und ich habe mir gedacht, okay. Und irgendwie irgendwas in mir hat dann so gesagt, ja, ist das jetzt schon alles? Komm. Und er ist gekommen. Er hat sich nicht zweimal bitten lassen. Und da wird man demütig, wenn man dann an die Grenzen gebracht wird. Wenn dann Schmerz kommt, wenn dann Streit kommt, wenn Leid kommt, wenn Probleme und Schwierigkeiten kommen, die dann den Blick abzulenken versuchen von dem Ziel, das man eigentlich hat, von dem Fokus, den man hat, den man haben sollte, auf Gott hin, auf den Auftrag, den wir haben. Der Teufel ist mächtig. Wir lesen, dass er der Herrscher der Welt ist. Der Herrscher der Welt. Er ist überall durch seine Leute. Er ist nicht überall, aber seine Kämpfer, Mitstreiter sind überall. Wir können uns ihm nicht entziehen. Und deshalb kommt es auch zu einem Kampf. Und Paulus leitet diese Stelle ein mit nun noch ein letztes, lesen wir in der NGÜ. Wörtlich steht dort für die verbleibende Zeit. Das heißt, für die restliche Zeit, bis der Herr wiederkommt oder wir vorher sterben. Das ist kein Kampf, der einmal geführt wird. Das ist kein Kampf, der schon vorbei ist, den vielleicht andere für uns geführt haben. Das ist ein ständiger Kampf. Der Teufel gibt keine Ruhe, bis er endgültig besiegt ist. Und das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Und daher ist unser Film eigentlich ein Fortsetzungsfilm und eigentlich auch gar kein Film, sondern eigentlich eine Serie mit etlichen Staffeln und x Episoden in diesen Staffeln. Ich weiß nicht, ob ihr den Slogan kennt, die Älteren von euch vielleicht, den eine amerikanische Autorin, die Frau Case, in einem Artikel in den Mitte der 60er Jahre geschrieben hat und der sich dann verbreitet hat. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das war der Slogan der Friedensbewegung in den 70er Jahren. Und der Gedanke war, okay, wenn keiner kämpft, dann gibt es auch keinen Krieg. Die Realität hat gezeigt, dass der Slogan in der Form nicht ganz leicht umsetzbar ist. Und für unseren Kampf gilt er überhaupt nicht. Weil es gibt einen, der kämpfen will. Das ist der Teufel. Und zwar beständig. Der hat Ausdauer. Es gibt also einen Kampf und wir sind mittendrin. Wir können uns dem nicht entziehen. Es ist ein Kampf um unsere Gedanken. Gedanken, die sich dann in Handlungen niederschlagen. Und es ist auch nicht ein Kampf, den nur geistliche Leiter haben oder Prediger oder Missionare, sondern in dem Kampf stehen wir alle drinnen. Paulus macht keine Einschränkung, wenn er das schreibt. Er sagt nicht, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Ältesten, ihr Prediger. Das macht er nicht. Für jeden Nachfolger Jesu gilt das. Und für jeden Nachfolger Jesu gibt es diesen Kampf. Es ist also klar, du bist ein Teil dieser Serie. Du bist ein Teil dieses Actionfilms. Ob du willst oder nicht, manche wünschen sich's ja eh irgendwo sehnlich. Na, ich würde ja gerne mal in einem Actionfilm mitspielen. Voilà, du hast die Möglichkeit, du bist schon mittendrin. Und zusätzlich kann ich euch aber beruhigen, das, was unsere Schauspieler im Film ja nicht wissen, aber wir wissen, es ist kein Kampf auf Leben und Tod. Wir müssen unser Heil nicht erkämpfen. Oder wir müssen nicht kämpfen, um unser Heil zu erhalten. Weil wir wissen, dass wir im Siegerteam spielen. Wenn ihr euch an die Predigt erinnert vor ein paar Monaten, wir spielen im Siegerteam. Wir wissen, dass wir gewinnen werden. Christus hat am Kreuz den Sieg schon errungen, der uns zugute kommt. Der Tod ist überwunden, der Teufel ist besiegt. Schon gleich nach dem Sündenfall hat Gott angekündigt, dass es diesen Sieg geben wird, in dem der Schlange der Kopf zertreten werden soll. Und Jesus vollbringt es am Kreuz. Endgültig besiegt wird er aber erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir als Gemeinde sind die lebendige Erinnerung daran, dass Gott gewonnen hat, dass er größer ist, dass er weiser ist. Das lesen wir in Epheser 3, in den Versen 9 und 10, wo dann steht, bisher war dieser Plan ein von Gott selbst oder in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, von denen haben wir gerade gehört, durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Der Krieg ist also schon gewonnen, es gibt aber dennoch Gefechte. Und diese Gefechte haben auch Auswirkungen. Nämlich auf unsere Wirksamkeit als Einzelne und als Gemeinde in der Welt. Wie hell wir als Licht leuchten, wie sehr wir die Herrlichkeit Gottes, von der wir letzte Woche gehört haben, in die Welt ausstrahlen. Wenn wir den Kampf verlieren, dann verlieren wir nicht unser Heil, aber unsere Wirksamkeit im Reich Gottes. Und was heißt das, nicht wirksam zu sein oder nicht so wirksam zu sein? Das heißt, den Heiligen Geist in einer Weise zu dämpfen. Das heißt eben, dass dieser Spiegel, der die Herrlichkeit abstrahlen soll, irgendwie beschlagen ist und nicht so hell reflektieren kann. Und ich habe mir das so vorgestellt, beziehungsweise habe ich einen Hinweis bekommen für dieses Bild. Ein Glas. Stellt euch vor, ihr seid ein Glas und jedes Mal, wenn ihr einen dieser Kämpfe gewinnt, kommt Saft in dieses Glas. Reiner Saft. Und jedes Mal, wenn ihr diesen Kampf verliert, kommt ein bisschen Wasser in das Glas. Desto mehr wir diese Kämpfe gewinnen, desto klarer wird man sehen, dass der Saft ist und es wird immer mehr nach Saft schmecken. Die Welt, die diesen Saft trinkt, die diesen Saft sieht, wird erkennen, das ist anders als die ganzen anderen Wassergläser, die so herumstehen. Wenn wir aber einen Kampf nach dem anderen verlieren, ist es dann nur mehr so, kann man eine Farbe nur mehr erahnen, vielleicht schon nur mehr in homöopathischen Dosen. Und es schmeckt wie Wasser. Paulus verwendet für dieses Wort Kampf ein Wort, das nur einmal im Neuen Testament vorkommt. Es beschreibt einen Ringkampf, wie ein Wrestling-Match, würde man heute sagen. Das ist ein Bild, wie das ungefähr ausgesehen hat. Das war ein Kampf 1 gegen 1. Und das war kein Kampf auf Leben und Tod, sondern da ging es darum, stehen zu bleiben. Man musste den Verlierer auf den Boden bringen oder sein Gegenüber auf den Boden bringen, um zu gewinnen, um ihn zum Verlierer zu machen und mit der Hand im Genick niederdrücken. Das Bild hat Paulus oder dieses Wort hat Paulus verwendet und das war ein Bild, das den Leuten damals sehr geläufig war. Das haben sie gekannt, diese Art zu kämpfen, diesen Ringkampf haben sie gekannt und gesehen und vielleicht selber schon öfters gemacht. Und das, wie ich das gelesen habe oder gehört habe, was dieses Wort bedeutet, ist mir dann auch klar geworden, warum Paulus das schreibt, wie er es schreibt. Weil wenn wir in Epheser, also in Kapitel 6, Vers 13 lesen, damit ihr an dem bösen Tag stehen bleiben könnt. Nimm mir fragt, warum steht da stehen bleiben könnt? Warum steht da nicht, wie es die NGÜ letztlich sinnrichtig übersetzt, gewinnen könnt? Warum steht da stehen bleiben könnt? Und das macht jetzt Sinn, weil es um diesen Ringkampf geht. Darum, den anderen zu Boden zu werfen und selbst stehen zu bleiben. wie schaut jetzt dieser Kampf in der Realität aus? Ich habe schon ein bisschen angedeutet, es ist ein Kampf um unsere Gedanken. Und der wird auf zweierlei Art geführt. Das sind einerseits Umstände von außen. Wir kennen die Geschichte von Hiob, wo der Teufel die Erlaubnis von Gott bekommt, ihn auf die Probe zu stellen, ihn zu versuchen. Und auf noch menschlichem Ermessen unerträgliche Weise gibt der Teufel alles, was er hat, und nimmt dem Hiob alles, um das Vertrauen auf Gott zu torpedieren. Damit Hiob von dem Gedanken wegkommt oder den Gedanken verliert, nicht mehr festhalten kann, Gott ist gut. Und so probiert das auch mit uns. Wir kommen auch in Umstände, vielleicht nicht Hiob-mäßig, aber doch immer wieder in Umstände, wo Schmerz, wo Streit ist, wo wir Verletzungen erleben, uns ja, ungerecht behandelt fühlen. Oder wo Dinge auf uns eindringen, Krankheit, andere äußere Umstände, die uns wirklich auf die Probe stellen. Aber auch Einflüsse wie Medien und Internet, die nicht direkt auf uns einwirken, sondern die von außen kommen, die uns ein anderes Bild von der Wahrheit vermitteln wollen, die unseren Blick von Jesus auf etwas anderes richten wollen und in den allermeisten Fällen auf uns selbst. Und das Zweite ist, der Teufel kann uns Gedanken ins Herz pflanzen, die uns vom richtigen Weg, uns von der Wahrheit ablenken. Erinnert euch zum Beispiel an die Begebenheit von Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5. Die ihr Grundstück verkaufen und eigentlich sehr großzügig fast alles der Gemeinde geben. Aber eben nur fast alles, das wäre aber nicht das Problem, sondern sie sagen, es ist alles. Sie lügen. Und Petrus weiß das und sagt zu Hananias: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, um dich von ihm dazu verführen zu lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Die Agenda des Teufels ist es, uns das schlecht zu machen, was Gott will, und was anderes gut zu machen, was Gott nicht will. Dadurch soll unsere Identität erschüttert werden, unsere Identität in Christus. Das sind die Gedanken, die heißen: Du bist nicht genug, du bist nicht geliebt. Es ist noch nicht alles gemacht. Du musst noch was machen. Und so wie du bist, kannst du nicht zu Gott kommen. Er will die Einheit der Gemeinde, von der wir in Kapitel 2 gelesen haben, zerstören. Die Gemeinde, die ein Zeichen für die unsichtbare Welt ist. Die Gemeinde, die ein Licht in dieser Welt ist. Wenn wir einmütig zusammenstehen, verbunden durch eine Liebe, die nur der Herr schenken kann, leuchten wir. Und das will der Teufel durch Zwietracht und Streit auseinanderbringen. Und er will die Ordnungen, von denen wir in Kapitel 5 und 6 gelesen haben, in Familie und Arbeitsplatz und so weiter, durcheinanderbringen. Und das sind oft Einflüsse von außen. Das ist die Gesellschaft, die uns ein anderes Familienbild, die uns ein anderes, andere Moralvorstellungen vorgeben will. Und bei mir ist es manchmal so, ich bin da immer wieder im Kampf, wenn ich am Abend noch am harten Arbeitstag und Familie und Gemeinde, was auch immer dann war, lege ich mich ins Bett, und ich bin jemand, der nicht leicht einschläft und dem dann manchmal noch Dinge nachgehen in den Gedanken, und dann kommt so ein Gedanke: Denk doch an was Schönes. Und ach, das, was dir doch noch zu deinem Glück fehlt, wäre dies und jenes. Ach, noch ein größeres Haus und vielleicht noch ein schöneres Auto oder irgendetwas anderes. Und man verliert sich in diesen Gedanken Und wenn das beständig passiert, verändert sich in uns was, verändert sich in mir was. Es wird mir auf einmal was anderes wichtig. Und aus dem heraus wäre ich dann motiviert, irgendwas anderes zu tun, was Gott nicht eigentlich für mich vorgesehen hat. Weil ich dieses Ziel erreichen will, das ich irgendwie in meinen Träumen, in meinen Gedanken für gut finde. Und es ist wirklich Disziplin, es ist ein Kampf zu sagen, nein, ich will jetzt nicht an das denken, weil ich weiß, dass das nicht gut ist für mich. Oder wie es gestern war, ich komme nach Hause von einer Besprechung, die ich gehabt habe, und rede dann mit der Iris und sie fragt, wie war's, und ja. Und dann sagt sie, du, weil du über das redest oder über das und das und das, wenn das in der Besprechung war, würde ich das empfehlen, dies oder dieses Kapitel aus dem Buch zu lesen. Und ich habe mich total angegriffen gefühlt. Und in mir war so eine Stimme, die sagt, sehr ungerecht, die würde ich jetzt niedermachen. Du kommst heim, bemühst dich und jetzt kriegst du einen eingeschenkt. Und dann ist schon losgegangen. Und mittendrin in der Diskussion komme ich dann drauf, Moment. Es ist ein Tag vor der Predigt. Die Angriffe kommen. Die Gedanken kommen, die mich abbringen wollen. Gedanken, die Zwietracht sehen wollen zwischen mir und meiner Frau. Und wir werden im Herbst eine super Serie machen. Über den Jakobusbrief. Und ich freue mich schon sehr, denn dort werden wir von diesen Anfechtungen von innen und von außen hören, die werden wir durchbuchstabieren. Und das wird herausfordernd werden für uns, für jeden Einzelnen. Und es wird vielleicht auch schmerzhaft werden, weil dort Dinge aufgezeigt werden, die vielleicht nicht gut sind. Aber wo wir korrigiert werden, wo wir in die richtige Richtung wieder ausgerichtet werden. Und das wird heilsam sein. Wir haben also einen übermächtigen Gegner für uns. Und wir haben einen Kampf, der bis an unser Lebensende geht. Das sind ja jetzt nicht so richtig geschmeidige Voraussetzungen. Und wie können wir dort bestehen? Können wir das schaffen? Und da hilft uns jetzt nicht Bob der Baumeister. Und vielleicht geht es dir so wie dem kleinen Buben, in diesem Ringkampf völlig chancenlos. Ja. Und das sind wir auch. Und Paulus sieht es schon vorher, diese betretenen Gesichter der Epheser und auch unsere, die wir den Brief lesen, die wir diese Herausforderung lesen, diesen Kampf lesen. Und deswegen stellt er gleich am Anfang dieses Abschnittes was hin. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, steht in der Elberfelder. Es ist nicht unsere Kraft. Es geht nicht darum, dass wir dann Schulterklopfer kriegen und sagen, du musst stark sein. Können wir auch gar nicht. Wir haben keine Kraft. Nicht für diesen übermächtigen Gegner. Die Kraft kommt vom Herrn und er ist der, dem alle Macht im Himmel und Erde gehören. Ist das nicht wahnsinnig lässig? Er ist der, der alle Kraft hat und er gibt sie uns. Und er gibt uns noch was anderes, er gibt uns eine Waffenrüstung. Paulus beschreibt da, hat vielleicht zum einen römischen Soldaten vor Augen, den er da beschreibt, mit diesen verschiedenen Gegenständen. Zum anderen, und ich glaube, das fast ein bisschen mehr, diese Waffenrüstung, die Jesus selbst trägt, wie wir es in Jesaja in den Kapiteln 52 und 59 und dann auch im Kapitel 11 davor schon lesen, wo Jesus selbst den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Schuhe zur Bereitschaft der Verkündigung anlegt. Und davon werden wir in den nächsten zwei Wochen detaillierter vom Wilfried hören und auch vom Hans, vom Gebet, von der Waffenrüstung, alles das, was kommt. Aber wir können sagen, die Essenz dieser Waffenrüstung, das, was die Waffenrüstung ist, ist das Evangelium, ist die gute Nachricht. Das, was wir von Gott, von Jesus wissen. Und wir lesen es an einer anderen Stelle ein bisschen pointierter, im 1. Petrus, wo wir auch lesen, seid besonnen, seid wachsam. Und dann steht, widersteht ihm, dem Teufel, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Es ist dieses Festhalten an den Wahrheiten. An dem, was wir glauben. Und ich freue mich jetzt schon. Wir singen dann zum Abschluss dieses Gottesdienstes das Glauben, unser Glaubensbekenntnis gemeinsam. Wir stehen als Gemeinde auf und singen dieses, das, was wir glauben, diese Essenz. Wir singen diese Waffenrüstung. Und wir proklamieren das voreinander, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Ich darf zusammenfassen. Wir haben einen mächtigen Feind, den Teufel und seine Mächte. Die sind real. Es gibt einen Kampf und wir befinden uns mittendrin. Jeden Tag werden wir herausgefordert zu kämpfen. Nicht zu kämpfen heißt zu verlieren. Zwar nicht das Heil, aber unsere Wirksamkeit im Reich Gottes. Aus eigener Kraft zu kämpfen heißt ebenfalls zu verlieren. Und deswegen lassen wir uns von unserem Vater im Himmel stärken und Kraft geben. Wir sollen wachsam und besonnen sein. Wir sollen die Waffenrüstung anlegen. Dann können wir dem Teufel widerstehen und den Kampf gewinnen. Und lasst uns gemeinsam kämpfen. Lasst uns in diesem Film gewinnen. Schulter an Schulter. Und das Ergebnis wird sein, dass wir als Einzelne und als Gemeinde in der Welt leuchten und den Sieg Gottes über den Teufel bekannt machen. Amen. Ich darf jetzt den Simon herausbitten, der uns